Der Podcast zur Rettung nachhaltiger Stadtentwicklung. Eine Kooperation der Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken, dem Netzwerk Entwicklungspolitik des Saarlandes und Engagement Global. Moderiert wird die dritte Folge von
Leonie Zebe
und Elna Kaiser.
Das Thema unserer heutigen Folge ist das Sustainable Development Goal Nummer 11, in dem es vor allem um nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung geht. Speziell setzen wir uns in dieser Episode mit dem nachhaltigen Bauen, Aktivismus und Entwicklungszusammenarbeit auseinander. Wir reden mit Michael Wicke von Architects for Future. Vielleicht habt ihr ja schon von der erfolgreichen Petition zur Bauwende gehört. Michael wird uns erklären, was genau es damit auf sich hat und welche Forderungen gestellt werden. Passend dazu reden wir über die von Ursula von der Leyen ins Leben gerufene EU-Initiative The New European Bauhaus. Außerdem haben wir mit Ulrich Pantle von der HTW in Saarbrücken gesprochen. Er ist dort Professor für Architekturtheorie. Wir haben Herr Pantle zum Thema nachhaltige Entwicklung in der Lehre befragt, wieso in einigen Bezirken der Bau von Einfamilienhäusern verboten werden soll und wieso neue Materialien nicht unbedingt ein Weg aus der Krise sind. Wir werden uns außerdem damit befassen, wie wichtig globale Zusammenarbeit ist und stellen euch zusammen mit Alexander Wagner von der SKEW dafür verschiedene Beispiele vor, die in die richtige Richtung gehen.
Diese Geräusche sind uns allen bekannt. Der ständige Straßenlärm und Baustellen an jeder Ecke, sie gehören schon zum Alltag. Aber was, wenn nicht? Könnte eine Stadt auch leise sein? Wir fragen uns, wie wird die Stadt der Zukunft sein, wenn das SDG 11 erreicht wird? Ready für einen kurzen Blick in die Zukunft? Unsere täglichen Wege können wir zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV erledigen. Wie das funktioniert? Der ÖPNV ist für alle kostenlos geworden. Die Linien innerhalb der Stadt, aber auch die Verbindungen Stadt und Land sind enger getaktet. Unsere Wege verkürzen sich. Die Straßen sind nicht mehr zugeparkt, da Fahrzeuge ständig in Bewegung sind. Es ist Platz für FahrradfahrerInnen, spielende Kinder und Pflanzen. Das Tempolimit wird gesenkt. Die Stadt wird sicherer und leiser. Wo früher Autos parkten, stehen Bänke. Biodiverse Grünflächen werden eingerichtet, Leerstände neu genutzt. Man begegnet sich wieder. Es werden nachhaltige Materialien verwendet, um klimaschonend zu bauen. Diese Materialien lassen sich ohne Qualitätsverlust in den Wertstoffkreislauf zurückführen. Städte werden diverser und die Infrastruktur auf die lokalen Gegebenheiten angepasst. Und so wachsen unsere Städte.
Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichneten im September 2015 in New York die Agenda 2030. Sie umfasst auch die 17 Ziele für eine soziale, wirtschaftliche und ökologische nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele werden auch Sustainable Development Goals, kurz SDGs, genannt. Hör doch gerne in unsere Pilotfolge Nummer 1 rein, hier wird dir die Agenda 2030 noch einmal genauer erklärt. Doch nun zurück zum heutigen Thema. Wir befassen uns in dieser Folge ja vor allem mit dem SDG Nummer 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Doch welche Rolle spielt die Stadt bei der Bewältigung des Klimawandels denn nun genau?
Beginnen wir doch zunächst, den Begriff Stadtentwicklung überhaupt zu klären. Der allgemeine Sprachgebrauch definiert mit Entwicklung die Entfaltung bestimmter Prozesse, welche hier eben im Kontext Stadt umgesetzt werden sollen. So beschreibt Stadtentwicklung also sämtliche Prozesse innerhalb eines urbanen Raums. Doch von welchen Entwicklungen sprechen wir? Zunächst, sie sind sehr vielfältig und umfassen das System Stadt in all seiner Komplexität und Dynamik, also räumliche, demografische, ökologische und ökonomische, aber auch gesellschaftliche Abläufe, welche sich auf die Stadtstruktur niederschlagen. Doch warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Stadtentwicklung? Hierfür haben wir ein paar Fakten gesammelt. Allein in Deutschland leben bereits über 76% der Menschen in Städten. Betrachtet man die Zahlen weltweit, so leben über die Hälfte im urbanen Raum. Tendenz steigen, denn Prognosen sagen voraus, dass bis 2050 über 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Vor allem Afrika und Asien sind betroffen. Dort wird über 90% des weltweiten Bevölkerungswachstums stattfinden. Was sind die Aufgaben einer Stadt? An erster Stelle sollte sie die Grundversorgung der Bevölkerung stellen, also zum Beispiel der Zugang zu Nahrung und Energie, aber auch die Versorgung mit Trinkwasser. Dazu gehört auch eine funktionierende Infrastruktur, wie zum Beispiel zugänglicher Nahverkehr. Also ÖPNV, der nicht nur barrierefrei, sondern auch kostenlos ist. Wenn euch dieses Thema besonders interessiert, Matti, Alex und Chris sind mit dem Fahrrad durch Saarbrücken und sprechen in der Folge 2, Podcast zur Rettung nachhaltiger Städte, über das Thema Mobilität und nachhaltigen Konsum. Eine Stadt sollte Raum schaffen, für Begegnung. Es sollte Beschäftigungsmöglichkeiten geben, die für alle Generationen zugänglich sind. Die Sicherheit für jeden sollte gewährleistet sein. Eine Stadt sollte sich um eine nachhaltige Energieversorgung und einen effizienten Umgang mit Ressourcen kümmern. Wir haben jetzt häufiger den Begriff nachhaltig verwendet. Wir meinen in diesem Kontext die ökonomische, ökologische und soziale Zukunftsfähigkeit einer Stadt. Denn genau diese wird eine Rolle spielen, wenn das Bevölkerungswachstum steigt und immer mehr Menschen Zugang zu Einkommen, Wohnraum, Bildung und Mobilität erwarten. Dieser Zugang kann aber nur gewährleistet werden, wenn die diversen Strukturen so zusammenwirken, dass mithilfe der vorhandenen Ressourcen sowohl die Interessen von heute, aber auch die von morgen betrachtet werden. Also alles klimaschonend und CO2-neutral. Wenn man bedenkt, dass Städte nur 2% der globalen Gesamtfläche ausmachen, allerdings für 75% des globalen Energieverbrauchs verantwortlich sind, dann kann man sich gut vorstellen, welch großen Hebel nachhaltige Stadtplanung und Stadtentwicklung hat.
Betrachtet man die Treiber der Umweltbelastung in den Städten, so landen wir hier ziemlich schnell beim Thema Bauen. Denn die Nutzung und der Bau von Gebäuden sind für ca. 40% der weltweiten energiebezogenen Kohlenstoffemissionen verantwortlich. In Deutschland allein fallen im Bausektor 52% des Müllaufkommens an. Die Europäische Union hat die Dringlichkeit der Thematik erkannt und Ende 2020 eine Initiative gegründet, die sich mit Lösungsansätzen befasst. Diese Initiative heißt New European Bauhaus. Mit dem New European Bauhaus erkennt die EU an, dass der Bausektor für ca. 40% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und sucht nach einer ehrgeizigen Lösung, die sie in zirkulärem Wirtschaften und einer neuen Ästhetik findet. Wichtig zu betonen ist, dass von der Leyen auch ganz klar davon spricht, dass das New European Bauhaus kein reines Wirtschaftsprojekt ist oder sein soll. Vielmehr eine multidisziplinäre kulturelle Bewegung, die Nachhaltigkeit, Inklusion und Ästhetik, aber auch die Wissenschaft und Technik verbindet. Die Resonanz auf das Projekt ist jedenfalls groß, auch wenn der Titel schon einige Kritik ausgelöst hat. Denn war das Bauhaus 1.0 wirklich so divers? Kann man eine inklusive transnationale kulturelle Bewegung als EU einfach so initiieren? Braucht man nicht eine globale Bewegung, um den Auswirkungen der Klimakrise entgegenzutreten?
Doch auch innerhalb der Baubranche gibt es Bewegungen, die sich für eine Bauwende stark machen. Anfang des Jahres hat zum Beispiel Architects for Future eine Petition gestartet. Was dort gefordert wurde und was der Verein sonst noch so macht, erklärt uns heute unser erster Gast Michael Wicke, der sich bei Architects for Future engagiert.
Architects for Future sind alle, die im Baubereich tätig sind und die ein Interesse daran haben, eben ökologischer zu bauen, eine Bauwende zu gestalten und die Transformation vom Ist-Zustand zu begleiten oder zu gestalten in eine wünschenswertere, ökologischere gebaute Umwelt. Ne? Das bezieht die Städte mit ein, das bezieht eben aber auch das Haus und wie das baut, die Konstruktionsweise, Baubiologie. Wir sind deswegen auch ein ganz gemischter Haufen. Da ist ungefähr alles drin, vom Architekten, Bauingenieur, Fachplaner zum Handwerker, zum Händler von Biobaustoffen. Also es ist sehr, sehr divers, die Gruppe, und sie tauscht sich einfach auch viel aus. Also ich glaube, die größte Stärke von Architects for Future ist dann, wenn alle gleichzeitig Projekte arbeiten. Du hast eine Projektidee oder du hast ein Anliegen und du findest bei Architects for Future, weil die alle das gleiche Interesse dann eben teilen, findest du Mitstreiter. Und das ist das Schöne an Architects for Future. Und genau, das ist auch die große Stärke. Ne? Gleichzeitig macht sich Architects for Future auch stark für ökologisches Bauen in der Bildung. Es macht selber Seminare, die es online stellt, und will politisch aktiv sein, hence die Petition. Das ist Architects for Future. Wie ich selber dazu gekommen bin, ist, ich habe angefangen zu arbeiten und mir ist aufgefallen, dass viele Sachen, die ich in der Uni dachte, dass die geändert werden müssten, da ist mir aufgefallen, im Berufsleben, dass es tatsächlich genauso beknackt ist, wie ich mir das damals vorgestellt habe. So. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an, ne? Wiederverwendung von Baumaterialien. Wir mussten eine Schule sanieren zum Beispiel. Da gab es Klowände und die wollte ich nur während der Bauzeit vor die Tür stellen und danach wieder reinstellen. Und der Handwerker hat gesagt, er macht das nicht, weil er keine Gewährleistung auf diese Klohände geben kann, weil die unter Umständen dann fallen die um. Und ich war so, was? Aber das, die stehen da und die sind da sicher. Und keine Ahnung, das Kulturgut, was verloren geht. Und genau, und da habe ich gedacht, also okay, von innen kann ich das System nicht ändern. Hier sind einfach zu viele Hürden. Ich muss anders auch aktiv werden und habe mich deswegen bei den Architects for Future gemeldet und bin seitdem auch eigentlich busy dabei.
Warum habt ihr euch entschieden, euch politisch zu engagieren? Und was ist der Grund, die Petition zu starten? Und probiert ihr es auch auf alternativen Wegen?
Ja, wir probieren es, glaube ich, auf allen Wegen. Ne? Also wie gesagt, wir versuchen es in die Bildung reinzukriegen. Wir versuchen Studenten früh genug Bescheid zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn ihr mit Beton baut? Wie wertvoll kann ein Gründach sein? So, da wollen wir hin. Ne? Gleichzeitig sind wir an Forschungsprojekten beteiligt, wir sind auch eben in der Politik. Also wir versuchen, glaube ich, alle Hebel gleichzeitig zu bewegen.
Kannst du uns noch eine der Kernforderungen von Architects for Future erklären?
Was wir fordern, ist, glaube ich, vor allem, dass man den Bestand mehr wertschätzt. Ich glaube, das ist mir auf jeden Fall ein Kernanliegen. Ne? Also es geht um Kreisläufe, wie mit Materialien auch, und es geht darum, dass Materialien fair bepreist werden, es geht darum, dass Sachen flexibel gehalten werden, aber ich finde vor allem ein guter Punkt ist, dass man irgendwie den Fokus auch darauf legt, was haben wir eigentlich schon und wie gehen wir damit um, was wir haben. Also müssen wir wirklich immer alles neu bauen, können wir das nicht lassen, wie bauen wir um? Es ist nicht so, dass gar nicht umgebaut wird, es wird so viele Architekten beschäftigen sich mit dem Umbau, aber es ist eben zu wenig. So. Und man müsste eigentlich viel flexibler mit dem Bestand, den wir haben, umgehen können. Dann könnten wir einfach wahnsinnig viel CO2 sparen, weil es einfach da steht schon. Das nächste ist eben Materialien aus gebauten Gebäuden wieder rausholen, wenn wir die tatsächlich nicht mehr brauchen oder wenn sie nicht mehr funktionieren, wenn sie kaputt sind. Dass man das, was da ist, weil Architektur oder die Baubranche nicht nur wahnsinnig viel CO2 ausstößt, sondern auch wahnsinnig viele Ressourcen frisst. Dann geht ja wahnsinnig viel rein. Auch wieder zum Beispiel in Beton. Beton macht viel falsch.
Ich habe bei der Recherche gelesen, dass in Deutschland ziemlich wenig Beton recycelt wird, also im Verhältnis zu anderen Ländern. Und wieso ist das der Fall?
Betonrecycling ist ja ganz schön euphemistisch. Das ist ja schön umschrieben, was man eigentlich macht. Mhm. Wenn du eine Betonwand hast und die willst du recyceln, dann machst du die kaputt und dann hast du Geröll. Beton kannst du nicht wieder so zerlegen, dass da Sand und Zement draus wird. Mhm. Und was Betonrecycling wirklich ist, ist entweder machst du mit dem Geröll oder mit dem Schutt, den du dann hast, den legst du tatsächlich einfach nur unter Straßen. So, da wird er viel recycelt, was eben, oder gedowncycelt, ne? Was irgendwie. Oder du versteckst ihn.
Also ist eher Downcycling.
Das ist ein wahnsinniges Downcycling, genau. Du hast ein hochstabiles, hocheffizientes Hightech-Bauteil. Also der Grund, warum Beton so viel eingesetzt wird, das kann einfach wahnsinnig viel, ne? Es ist wasserunempfindlich, du hast kaum Probleme mit Anschlüssen, weil du es gießt und du kannst das Metall da reinlegen. Das heißt, es trägt auch noch wahnsinnig viel. Es ist wahnsinnig günstig. Es ist einfach, also das erspart Architekten super viel Trouble. So. Deswegen wird das viel genutzt. Mhm. Und dieses Zeug, diesen Hightech-Baustoff, den machst du dann zu Geröll, versteckst ihn unter der Straße oder in anderen Beton und sagst dann, ich habe irgendwas recycelt. Das ist halt albern. Ne? Ist nicht wirklich recyceln, ist downcyceln. Genau, deswegen, der liegt dann unter der Straße.
Ja, und warum wird denn da so viel mit Beton gebaut?
Das ist einfach schweinegeiles Zeug. Wenn es zu billig ist, dann erspart das dem Architekten sehr viel Nerven. So, der muss nämlich wirklich nur eine Schraffur in alle seine Grundrisse legen und der ganze Trouble liegt dann bei dem Mann auf der Baustelle, der die Schalung bauen muss für den Beton. Und das kann einfach viel. Ja, das ist aber echt befreit. Genau, aber es ist quasi nicht recycelbar, sondern nur downcyclebar. Es ist nur zu verstecken. Trägt nicht mehr so viel, wenn recycelter Beton in einer neuen Betonwand ist. Das heißt, es wird auch noch schlechter. Mhm. Und wie gesagt, du gehst die zwei Hauptprobleme nicht an, ne? Zement und Sand. Und Sand ist zum Beispiel ein Rohstoff, der geht uns aus in den nächsten Jahren. Das muss man sich mal einfach vorstellen, so dass uns Sand ausgeht, weil der Sand in der Wüste ist zu rund. Den kann man nicht benutzen für Beton. Das muss irgendwie Spezialsand sein. Der muss ein bisschen grobkörniger sein oder eckiger. Und genau, dieser Sand geht uns aus und der geht uns so dermaßen aus, dass sie in Sri Lanka jetzt irgendwie mit Kränen oder mit Baggern nachts auf den Strand fahren und da heimlich irgendwie so den Sand abgraben, den auf Laster und dann schicken die den hier rüber oder irgendwo hin, um Betonfundamente zu gießen oder Häuser oder so. Ne? Und die klauen den Leuten einfach den Strand, damit wir irgendwie Betonbuden haben. Und das ist einfach abstrakt, was da los ist. Genauso ist es, dass der wird auch aus dem Meer rausgesaugt und dann zieht das eben den Sand unter den Korallenriffen raus. Und das ist einfach wahnsinnig dramatisch. Dieser Druck, der auf dem Sand jetzt schon liegt für Beton, ist dermaßen dramatisch hoch. Das ist unfassbar. Deswegen allein nutzt schon dieses Betonrecycling nicht, weil Sand ja einfach weitergebraucht wird. Genauso mit Zement ist ja auch drin, ne? Und Zement hat diesen wahnsinnigen Fußabdruck, weil sich dieses CO2 aus dem Kalk, wenn das gebrannt wird, dann löst sich das aus dem CO2 raus. Das ist ein chemischer Prozess. Ne? Das ist gar nicht so sehr die Hitze, die dafür eingesetzt wird, sondern der Zement ist quasi Kalk ohne CO2. Mhm. Das wird gebrannt, das wird dann da rausgebacken und es pro Tonne Zement, die aus Kalk hergestellt wird, kommen 600 Kilogramm CO2 raus. Ne? Das ist wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel CO2. Gesamt, global hat die Betonindustrie einen dreimal höheren Fußabdruck als das Fliegen, auch global. Ne? Also wenn alle sagen, okay, wir müssen aufs Fliegen verzichten, dann ist Beton ist einfach, also Fliegen ist bei 3% und Beton hat 6-9%. 7-9% global CO2-Anteil. Das ist einfach dramatisch. Ja. Genau, und deswegen lohnt es sich auch auf Beton zu verzichten, aber du kriegst es so lange nicht hin, solange es eben so praktisch und so billig ist, ne? Und keiner danach fragt. Deswegen haben wir ja auch in der Petition angefordert, dass das fair bepreist wird. Dass eben diese ganzen Folgekosten wie Rohstoffabbau, wie CO2, solche Sachen müssen da irgendwie alle in den Preis rein, damit ökologischere Alternativen eine Chance haben. Ja, und Beton am Ende nur noch da eingesetzt wird, weil das ja schon auch viel kann, dass es nur noch da eingesetzt wird, wo es auch wirklich, wirklich notwendig ist, ne? Und nicht anders mehr, so, weil das einfach echt ökologisch eine Sau ist. Einfach.
Wie wichtig wird Holz für nachhaltiges Bauen und inwiefern können wir generell mit lokalem Material arbeiten?
Holz ist eine spannende Frage. Ich glaube, das Holz zum Beispiel ist schon besser als Beton zum Beispiel. Es ist aber so, dass man jetzt nicht, oder Bauwände, oder das, was wir machen müssen, ist nicht einfach so, wir bauen alles aus Holz und wir haben das gelöst, das Problem. Sondern es ist ähnlich wie bei der Verkehrswende, dass man sich fragen muss, wie viel Platz braucht eigentlich jeder? Ne? Mhm. Also wie können wir Sachen aneinanderlegen oder zusammenlegen, dass wir weniger Platz oder weniger Fläche insgesamt verbrauchen, damit wir weniger bauen müssen. Gehen wir in den Bestand, bauen das nur um, können wir das anpassen und solche Sachen. Also auch bei, zum Beispiel auch bei Holz geht es natürlich darum, ihr habt schon lokal und regional gesagt, es ist aber auch wichtig, wie wird er abgebaut, unter welchen Bedingungen, wie gut hält der Wald das aus, wie war der Wald vorher schon aufgebaut, wo wurde es verarbeitet. Also jetzt gerade ist es ja so bei dieser Holzwende, dass unser Holz nach China verschifft wird, da gesägt wird und dann kommt es wieder zurück, damit wir das weiter verbauen können. Und all diese Fragen spielen da rein. Das heißt, es wird sich nicht lösen, das Problem, wenn wir einfach nur mit Holz bauen. Das ist zu kurz.
Also wenn du so einen Austausch, das macht ja keinen Sinn.
Genau.
Wir haben uns ein bisschen mit dem New European Bauhaus beschäftigt. Das ist ja jetzt auch gestartet. Habt ihr da als Organisation ein Statement?
Prinzipiell finden wir die Idee von einem New European Bauhaus eigentlich ganz charmant. Das kann natürlich super schief gehen, ne? Aber wir haben uns jetzt auch frühzeitig dazu geschaltet, um aufzupassen, dass das nicht passiert. So, das heißt, wir stehen da auch im Kontakt mit. Wir hätten Angst davor, dass es irgendwie eine Exzellenzuni gibt, die das New European Bauhaus lehrt und so. Und das muss eher was Open Source-mäßiges sein, was irgendwie in die Fläche geht, damit das irgendwie Wirkung entfalten kann und damit dann mehr Leute mit dran arbeiten können. So. Ansonsten ist es natürlich super schön, dass die EU sich dem Ziel verschrieben hat, sowas zu entwickeln. Ja, ein ökologisches neues Bauhaus, was es exportieren will, auch als Designstil oder als Baustil weltweit und das vertreten will, weil ich glaube, das ist tatsächlich was wir gut gebrauchen können, dass ökologisches Bauen so ein bisschen aus dieser Nische rauskommt. Ne? Wenn du sagst, ich habe mein Haus ökologisch gebaut, denken wir alle direkt an Stroh. So. Muss aber gar nicht, ist Quatsch. Genau, und deswegen ist es eigentlich ganz cool, diese Offensive zu führen und zu sagen, pass auf, wir wollen das nochmal neu denken, wir setzen da an und wir geben noch einen richtigen Brainjuice rein und überlegen uns, was es sein könnte. So. Gefällt mir super gut. Genau. Wie gesagt, es kann auch sideways gehen, aber wir sind dabei, wir engagieren uns auch da um aufzupassen, dass da kein Quatsch passiert.
Spielen denn Themen wie Nachhaltigkeit und Materialkreisläufe eine Rolle in der Lehre?
Naja, also Architektur und also Bauschutt macht ja die Hälfte, mehr als die Hälfte allen Müll in Deutschland aus. Ne? Mhm. Also es ist einfach wahnsinnig viel. Das heißt also, der ganze, wie Häuser gedacht werden, ist einfach linear. Das wird hier gefördert, wird dann da ein Produkt, ist kurz ein Haus und dann landet es für Ewigkeiten auf die Deponie oder wird es verbrannt. Ne? Das ist der Prozess. Das wird nicht irgendwie Kreislauf wieder zurückgeführt. Da passiert nichts. Ne? Im besten Fall wird es unter der Straße versteckt, quasi. So. Das ist schon Recycling bei denen. Und deswegen nein, das war nie ein Thema. Und das finden wir aber auch total schlimm. Also es gab Studium Generale jetzt bei mir jetzt zum Beispiel. Da wurde dann schon darüber gesprochen, was eigentlich passiert, so, aber die war dann auch allgemeiner, ist ja irgendwie für die ganze Uni dann, ist ja nicht nur für Architekten. Und wir denken, dass das ein Riesenfehler ist. Ja? Dass also ökologisches Bauen im Studium genauso fest verankert sein sollte wie Brandschutz zum Beispiel. Brandschutz war bei uns immer ein Thema. Du konntest keinen Entwurf abgeben, wo der Brandschutz oder Bauklimatik oder Statik, wo das irgendwie Quatsch war. Und genauso sollte ein Professor in der Lage sein, auf den Plan zu zeigen, wieso ist das hier Betonstruktur-Schraffur? Wieso warst du das alles in Beton? Das ist doch völliger Quatsch. Das ist ja nur 5 Geschosse hoch oder so, ne? Und ich glaube, dass also dieses Bewusstsein für welcher Baustoff macht was, das muss in der Lehre anfangen, weil sonst musst du dir das nach der Lehre nämlich mühsam Wertearbeit selber erarbeiten. So, dann stehst du auf der Baustelle und sagst, das ist ja aber echt auch Quatsch, ja.
Also ist quasi auch ein Ziel, dass man, habe ich es richtig verstanden, flexibler baut und vielleicht auch temporärer sogar. Also dass die Innenstruktur leichter zu versetzen ist.
Ja, also tatsächlich ist ja, wenn du was langhaltendes bauen willst, dann denken immer alle, okay, dann da baue ich es aus Beton, weil dann fällt es nicht mehr um. Die Wahrheit ist aber, dass wenn du es für eine lange Zeit benutzen willst, dann brauchst du es so, dass es eben sich auch, dass es mitwachsen kann und dass es anpassbar ist an die jeweilige Situation. Und das hilft dir ja nicht, wenn du ein Haus hast und das ist einfach super in einer Sache, dann kann aber die nächste nicht. So, aber es verändern sich eben Situationen und dann musst du es doch wieder umhauen und dann wieder neu aufbauen. Sondern je flexibler oder desto resilienter. Resilient bedeutet, ja, okay, desto resilienter wird so ein Gebäude eben und kann eben auch auf alles reagieren. Das heißt, ja, Flexibilität, Umnutzung ist wichtig und hilft eben auch dafür, die alles, was gebaut ist, die graue Energie quasi, die in einem Gebäude drinsteckt, zu erhalten und weiter zu nutzen, möglichst lange. Und das ist ja irgendwie der Sinn der ganzen Sache.
Was ist graue Energie?
Graue Energie ist die Energie, die in ein Objekt reinfließt, bevor es fertig ist. Mhm, also okay. Im Herstellungsprozess. So, die ganze Energie, die für die Materialien, für den Ressourcenabbau, aber auch eben die Energie, die beim Bauen irgendwie verbraucht wird, für den Transport, all das ist in der grauen Energie drin. Und das ist bei Gebäuden, das ist ein Drittel, was das ausmacht. Das heißt, je kürzer ein Haus steht, so, ne? Und wir haben jetzt schon, man rechnet durchschnittlich, dass ein Haus nur noch 50 Jahre steht. Und das ist ja auch irgendwie krass, ne? Und es geht sogar noch weiter runter. Also die werden überall noch mal schneller abgerissen. Das heißt, das liegt halt auch viel daran, weil die Dinger aus den 60ern gerade umgeworfen werden. So, die ganzen Plattenbauten und die Waschbetonfassaden, die behält keiner. Ja? Ist auch schwierig, Leute davon zu überzeugen. Sondern die werden abgerissen und dann wird es irgendwie schöner nochmal neu gebaut. Deswegen ist diese Standzeit so gering. Mhm. Genau, und diese aber, die graue Energie hat halt, umso größer ist der Effekt der grauen Energie auf den Lebenszyklus, auf den gesamten Lebenszyklus deines Gebäudes, je kürzer das steht, weil es eben schon Drittel irgendwie wegmacht. Oder eben mindestens ein Drittel. Ich glaube, ein Drittel, wenn es 100 Jahre steht, dann ist ein Drittel und 2 Drittel der Verbrauch. Oder fast 2 Drittel und dann noch mal ein bisschen der Abriss. Genau. Aber es ist halt ein Riesenbrocken. Und der ist witzigerweise ist der noch irgendwie noch gar nicht betrachtet, sondern es sind immer nur die laufenden Energiekosten, ne, im Betrieb, die betrachtet werden, und das ist ein Fehler. Also man sollte die grauen Energie viel mehr auch mit in den Blick nehmen. Ich bin ja ein Fan von wenn Gebäude so eine Patina hat und eine Geschichte und wenn da irgendwie was passiert ist und vor allem, wenn angebaut wurde. Ich mag das ja total gerne. Ich finde das ja total schick und ich finde, da kann man auch, wenn das ein guter Architekt ist, dann verbessert der das mit einem Anbau. So, das ist eine Herausforderung. Und genau, man arbeitet halt mit dem, man erweitert etwas, was da ist, eher als dass man sagt, okay, aber ich bin hier irgendwie so godlike genius und ich baue euch hier das schönste Ding. Das Ding ist ja auch, ne, jetzt mal einfach nur vom architektonischen Standpunkt aus gesehen, dass wenn du was baust, was immer etwas neu baust, dann bist du ja immer das in der schwierigen Situation, dass du als kleine Gruppe oder als Einzelperson, als Architekt, als Städteplaner, ne, für eine relativ große Gruppe von Nutzern irgendwie alles denkst. Wie sieht die Fassade aus? Wie funktioniert das da drin? Wie funktioniert mein Haus im Stadtraum? Ne? Und auch als Städteplaner ist es noch dramatischer, weil wie funktioniert der öffentliche Raum? Und das musst du für alle mitdenken. Und dann hast du ganz automatisch viele Fehler, weil du denkst ja die Stadt aus deiner Perspektive und überlegst dir, was fände ich denn schön? Und das ist meistens irgendwie so der Filter, wo du ausschließt, sagst, das ist schön, das ist nicht so schön. Das heißt also, die Stadt würde gut für dich funktionieren, funktioniert aber unter Umständen, funktioniert unter Umständen für alle anderen nicht so gut, ne? Aber du bist ja irgendwie so der Kreator von dieser ganzen Sache und hast dir das so überlegt und deswegen müssen die anderen das jetzt einfach so hinnehmen. Wenn du aber in der Lage bist, einen Stadtteil wachsen zu lassen, ne? Es wird was angebaut, es wird was weggenommen, dann entwickelt sich über die Zeit etwas, was viel mehr massentauglich ist, weil viele Leute dran gedacht haben. Ne? Das ist ein langsamer Prozess und das passt überhaupt nicht in, wie wir gerade bauen oder Städte machen, so, weil wir das lieber einmal richtig planen und dann dahinstellen, masterplanmäßig. Und das andere wäre ein sehr viel dynamischer Prozess. Es wird, ne? Weil viele Leute eben und wie Wasser schleifen die sich das dann eben so ein, die Stadt. Also es ist auch vom Design-Gedanken her, dass wenn man diese Zeit sich nimmt und sagt, man baut zu und ab, dann wäre das ja auch architektonisch eine viel schönere Geschichte oder städtebaulich. Finde ich.
Aber dann ist es ja irgendwie umso wichtiger, dass wenn man zukünftig irgendwie Veränderungen in der Stadt vornimmt, dass dann alle irgendwie mitreden können. Also dass auch gerade irgendwie so Partizipation gestärkt wird. Und wenn, ich weiß nicht, wenn halt auch gesagt wird, es könnten sich Wohnkonzepte ändern. Das heißt, du brauchst halt einfach mit deiner dreiköpfigen Familie keine 300 Quadratmeter Einfamilienhaus, sondern ja, einfach neue Wohnkonzepte. Denn ich weiß nicht, das muss ja auch alles irgendwie mitgedacht werden bei der Städteplanung.
Ja, genau. Ich glaube, das Spannendste wäre ja, wenn die Städteplanung sich nur noch auf wenig zurückzieht, ne, auf das, was wirklich irgendwie geplant werden muss. Also das ist jetzt dummerweise tatsächlich auch Infrastruktur, aber dass sie sagt, okay, ich lasse einfach so viel, ich kann, lasse ich offen und etabliere quasi so ein Layer in der Stadt, an dem die Leute mitarbeiten können. Ne? Das ist also, wenn das Wohnkonzepte angeht, dann sagst du als Stadt, ich gehe auf Bauherrengemeinschaften zum Beispiel, wäre das, ne? Weil die eben sich mehr Gedanken darüber machen, wie will ich wohnen, als so der allgemein übliche Investor. Der Investor ist aber ein praktischer, für die Stadt ein sehr viel angenehmerer Partner als Gesprächspartner. Ne? Und er hat einfach die Kohle direkt da, der baut das, der zieht das hoch und dann hat er irgendwie 20.000 Wohnungen neu gebaut, Problem gelöst. So. Und das machen Bauherrengemeinschaften, sind dann viel langsamer, aber die geben sich sehr viel mehr Mühe. So. Und wenn da ein neuer einzieht, dann ist auch dieses Konzept unter Umständen nochmal irgendwie nachbearbeitbar. Die treffen sich zu Plänen, wie die weiter vorgehen wollen und solche Sachen. Und wenn du so ein Konzept wie eine Bauherrengemeinschaft, wie die Gemeinschaft auch für den öffentlichen Raum oder in den öffentlichen Raum übersetzen könntest, dass der sich auch nämlich nach Trial and Error irgendwie weiterentwickeln könnte, also quasi ne, nach Lefebvre Recht auf Stadt, so, ne? Wenn du sagst, ich habe hier einfach diesen Raum und den eignen sich Leute an, so, und die gestalten den. Und du sagst nicht als Stadt vor, oder du determinierst nicht jeden Quadratmeter, der Stadt ist. Es ist ja gerade so, dass du sagst, hier ist Bürgersteig, hier ist Fahrradweg, hier ist Straße, hier ist Park, hier ist Parkplatz, lauter solche. Also es gibt ja kein Quadratmeter mehr in der Stadt, wo nicht irgendein genialer Städteplaner sich überlegt hat, wofür der gut sein könnte und wie die Leute den genießen. So. sondern du sagst, es ist eigentlich eure Entscheidung. Jeder Stadtteil macht sich das irgendwie selber aus. Es gibt hier die und die Bausteine. Da könntet ihr irgendwie was mitmachen. Ich meine, ich habe jetzt nicht die letzte Lösung. So, es gibt es nirgendwo. Wüsste nicht, wo es gibt. Aber ich fände das ziemlich schön. Und das hätte natürlich auch den schönen Effekt, dass nämlich Partizipation auf ein nächstes Level gehoben wird. Jetzt ist es ja, Partizipation ist konsultativ. So, ne? Das heißt, sie machen Vorschläge und sagen, wir wünschen uns das und eigentlich möchten wir das Auto frei haben. Und dann sagt die Stadtverwaltung, das ist aber aufwendig, das hier einzuarbeiten. Das machen wir nicht.
Im Gespräch mit Micha haben wir gemerkt, wie komplex das ganze Thema eigentlich ist und wie schnell es auch privat wird und damit auch den eigenen Lebensbereich tangiert. Dennoch wird es wichtig sein, auf allen Ebenen, die einem zur Verfügung stehen, zu handeln. Und das kann eben auch bedeuten, politisch zu werden.
Architects for Future kritisiert häufig, dass in der Lehre zu wenig Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. Wir haben, um uns selbst ein Bild davon zu machen, mit Herrn Pantle gesprochen. Er ist Professor für Architekturtheorie an der HTW in Saarbrücken. Dann würden wir gerne mit der Frage starten, wie denn Nachhaltigkeit in der Lehre verankert ist. Was wird den Studierenden beigebracht? Wo liegt der Fokus?
Nachhaltigkeit ist natürlich auch so ein bisschen politisches Modewort. Von daher gibt es als Fach so eigentlich nicht. Aber es ist immer so, wie eigentlich schon eine lange Tradition in der Architektur, dass Nachhaltigkeit eigentlich immer ein Thema ist. Also in der Antike hat man im Prinzip auch schon das Recycling gekannt. Da hat man auch schon die alten Elemente abgebaut und wieder neu eingebaut, was wir heute als Recycling bezeichnen würden. Also insofern ist es eigentlich eine alte Tradition, dass man den Umgang mit Bestand und so weiter alles drin hat. Auch diese Frage der Energie oder der wirtschaftlichen Optimierung ist im Prinzip latent eigentlich schon immer da. Aber es ist, wenn man so will, seit den 80er Jahren als Bauen im Bestand, als Konversion, als Transformation eigentlich auch, wenn man so will, beständig Lehrinhalt. Also es ist eigentlich nichts Neues, was jetzt sozusagen jetzt in den letzten Jahren gekommen wäre. Dieses Tabula Rasa, alles neu zu machen, was in der Moderne, in der klassischen Moderne, so, wenn man so will, eher der Topos war, ist, wenn man so will, heute eigentlich nicht mehr so das eigentliche Thema. Das war aber schon in unserer Generation, als wir im Studium waren, schon kein Thema mehr.
Also Nachhaltigkeit wird als Thema eher theoretisch und weniger praktisch besprochen?
Naja, das ist ja eigentlich ein sehr komplexes Thema und von daher muss man natürlich immer abwägen. Und wir haben natürlich verschiedene Determinanten, die man berücksichtigen muss, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Die Nachhaltigkeit können wir genauso gut ansetzen, dass es eigentlich langlebig sein soll und verschiedene Nutzbarkeiten haben soll. Also dass ich aus einer Kirche vielleicht einmal wieder einen Markt machen kann oder eine Sporthalle oder sowas. Also so eine Abwägung, was ich zum Beispiel auch mit einer Nachnutzung mache, nicht nur im jetzigen Bestand, sondern auch mit dem, was ich dann neu plane. Das ist ja genauso ein Nachhaltigkeitsthema wie die Verwendung von Materialien, die vielleicht auch statische Ansprüche haben müssen oder physikalische Anforderungen haben. Insofern ist es nicht ganz so einfach, immer nur zu sagen, das eine Material geht, das andere Material geht nicht. Aber diese Konjunktur, die im Moment gerade Holz erfährt, ist natürlich klar auch zurückzuführen auf diese ganzen ökologischen Fragestellungen.
Gibt es denn ein Material, in dem Sie ziemlich viel Potenzial sehen oder das sogar auch als Lösung ansehen?
Ja, ich will jetzt die Technik nicht total verdammen, aber sozusagen immer auf die Technik zu setzen, dass sie alle Probleme lösen würde, ist einerseits naiv und ein bisschen banal, aber trotzdem hat sich meiner Meinung nach diese Technikgläubigkeit noch nicht so stark reduziert, die wir haben. Ne? Das ist ein Problem. Das Soziale, also im sozialen Bereich wird ja ganz stark auch immer wieder auf diese Partizipation gesetzt. Also das ist ja auch diesen ganzen Programmen, die, wenn man so will, eigentlich auch auf eine Veränderung der Gesellschaft hinwirken, dann ist es immer das Ziel, die Menschen stärker zu beteiligen, was sicherlich ein richtiger und wichtiger Punkt ist letztendlich. Aber wir haben natürlich da ganz viel sozusagen Systemprobleme, die in der Moderne auch da sind. Ne? Also die Frage der Spezialisierung. Wie es Habermas beschrieben hat, der Kolonialisierung eigentlich des Wissens wieder zurück in die Lebenswelt, das sind Prozesse, die sind ja da, die kann ich auch nicht abstellen, können natürlich die Menschen beteiligen, natürlich ist es wichtig. Gleichzeitig muss es auch klar sein, dass die Prozesse dadurch länger werden, aufwendiger werden. Aber natürlich die Frage immer der Identifikation mit Veränderungen ist vielleicht entscheidender nachher als die Dauer, die Umsetzung. Aber da haben wir natürlich wieder eine andere Problematik mit der Wirtschaftlichkeit, was von meiner Meinung nach völlig fatal ist und für mich am ehesten eigentlich auch diese Stellschraube ist, wie wir in der Rezeption tatsächlich Dinge, Veränderungen akzeptieren oder nicht. Weil wenn ich jetzt die Frau von der Leyen höre mit ihrem neuen Bauhaus, wie sie ständig vom Green Deal redet, ne, eigentlich eine so die wirtschaftliche Sprache, also wie wir das verkaufen müssten, dann ist es für mich eigentlich auch so ein Indiz, dass er immer noch darauf verhandelt wird, dass diese ganze Umstellung letztendlich ein wirtschaftlicher Erfolg sein könnte. Wir gestehen uns einfach auch nicht ein, was in der Moderne eben auch charakteristisch ist, dass wir nicht mehr prosperieren, dass wir irgendwie schrumpfen würden. Was natürlich für viele, die aus der Wirtschaft kommen, ein ganz fataler Gedanke ist, weil da sagen, ein System kollabieren könnte. Und ich glaube tatsächlich, das kollabiert nur dann nicht, wenn tatsächlich die Gesellschaft es akzeptieren würde und Dinge letztendlich auch tatsächlich akzeptiert, die sich dann radikal verändern würden. Und von daher ist es für mich ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, wie sich tatsächlich diese ganzen Ideen, die sich jetzt abzeichnen, letztendlich dann auch umsetzen lassen. Wir müssten dann auch Dinge akzeptieren, die sozusagen in diesem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken auch drin sind, die auf einer ästhetischen Ebene zum Beispiel bedeuten, Dinge auch altern zu lassen. Wir sind in der Gesellschaft immer noch sozusagen drauf und dran, Dinge nur zu akzeptieren, wenn sie sozusagen den Schein des Neuen, des Unverbrauchten haben. Dinge dürfen keine Patina anlegen, dürfen keine Kratzer haben. Sofort kommen wir mit Rechtsansprüchen und solchen Dingen. Ne? Also wir würden auch Dinge, also die breite Gesellschaft, sage ich mal, da nehme ich mich jetzt aber auch mit rein, also alle, wenn man so will, haben immer noch so ein großes Anspruchsdenken an Dinge, die sich letztendlich auch ästhetisch abzeichnen. Ja. Und solange wir nicht akzeptieren, dass Dinge eben auch altern dürfen oder Alterungsprozesse auch zeigen, insofern, was wir heute noch als Schaden und Mangel deklarieren, letztendlich auch als normal akzeptieren würden, glaube ich, da sind wir noch nicht dran, Dinge zu akzeptieren, die uns in Zukunft begegnen werden oder die wir dann auch akzeptieren müssen.
Aber da spielt ja dann wieder eine Kommunikation eine Rolle. Also wie werden dann solche Mängel, die ja gar keine Mängel sind, präsentiert? Beziehungsweise auch, ich finde, da kommt wieder dieses Soziale eigentlich mit rein. Also wie werden die Sachen eigentlich verkauft? Genau.
Ja, also Verkauf trifft da tatsächlich, weil sie immer sozusagen so einem klassischen Muster unterliegen. Ich zahle ja für irgendetwas und von daher muss das ja eine Wertigkeit haben. Und die Wertigkeit ist sozusagen eine Neuwertigkeit. Mhm. Und das sind Dinge, die passen einfach nicht. Also das sind Dinge, die tatsächlich im Kopf sozusagen kollektiv irgendwie noch stattfinden müssen. Dass wir da Dinge sozusagen ganz anders sehen müssen, ganz anders lernen müssen zu sehen. Wenn wir von Patina reden. Patina ist ja, sagen erst bei den meisten verbunden noch mit irgendwie, er ist schon alt geworden und rostet oder hat Grünspan angelegt oder hat Kratzer bekommen.
Also die Patina kann ja quasi dann auch Art Schutz sein, ne? Also wenn man es mal so betrachtet.
Ja, ich würde da noch viel, viel aktiver weitergehen, zu sagen, nee, das müsste eine Wertigkeit bekommen. Das müsste eine viel größere Wertigkeit haben eigentlich. Nicht, dass ich das lang anhaltende anstrebe. Und die Schizophrenie haben wir da, wenn wir heute von Architektur reden, dann haben wir im Kopf in der Gesellschaft immer noch dieses ewig andauernde, dieses dauerhafte, dieses 100-jährige Haus. Und wenn Sie dann mal anschauen, wie zum Beispiel die Europagalerie nach 20 Jahren teilabgerissen, umgenutzt wird und jetzt im Prinzip auch schon wieder über eine Nachnutzung nachgedacht wird. Also die Immobilienwirtschaft hat nichts eigentlich mit Architektur zu tun.
Wir haben mit Herrn Pantle auch über die Initiative The New European Bauhaus und Architects for Future gesprochen.
Von den zwei angesprochenen Bewegungen von Ihnen ist für mich ja die von der Frau von der Leyen formulierte Sache so eine typische Top-Down-Geschichte. Ne? Von oben runter, jetzt macht mal. Und dann machen wir so 5 Paradebeispiele und die sollen so Vorzeigecharakter haben. Also das heißt für mich, das ist sehr viel Symbolpolitik da drin erstmal. Und die andere Bewegung, die Architects for Future, die würde ich eher so als Grundton von dem Bottom-up sehen. Ne? Also von unten sind sozusagen Architekten, die ganz konkrete einzelne Projekte machen wollen und dadurch wie so ein Domino-Effekt oder so ein Puzzle ins Gesamtbild wirken. Also beides haben natürlich auch andere Faktoren, aber sind so grundlegend für mich eigentlich diese zwei Bewegungen. Und da muss ich sagen, ist natürlich diese Bottom-up-Bewegung natürlich mir viel sympathischer. tatsächlich, wenn sich daraus eigentlich so ein Fundament bildet, letztendlich, die sich durchsetzt oder so eine Kraft entwickelt und dadurch so viele, viele im Kleinen eigentlich Dinge produziert, die dann teilweise publiziert, kommuniziert werden und teilweise, sagen, im Kleinen bleiben. Das ist ganz symptomatisch, aber letztendlich dann trotzdem wahrscheinlich eine bessere Wirkung haben werden, als von oben irgendwie was zu deklarieren und zu deduktieren. Also von daher so ein bisschen Revolution schadet da nicht.
Was sagen Sie zu der aktuellen Diskussion über das Verbot von Einfamilienhäusern in Hamburg-Nord? Kurz zum Hintergrund, die rot-grüne Regierung in Hamburg fordert in einem Wohngebiet keine neuen Einfamilienhäuser, sondern stattdessen nur noch Mehrfamilienhäuser zu bauen.
Die Einfamilienhäuser führten ja eigentlich schon seit der Nachkriegszeit, also wir reden da jetzt auch von einer langen Zeit eigentlich, zu einer extremen Zersiedelung der Städte, also dass sie zu diesen Speckgürtel bekommen haben, dass um die Städte immer diese Einfamilienhaussiedlungen rumgegangen sind, die natürlich ganz viele ökologische Fragen auf sich ziehen. Ne? Also zum Beispiel der Versiegelung von Flächen, der Frage der Infrastruktur. Wir haben heute die Schrumpfungsprozesse, wo die ganze Infrastruktur mit Kanalisation und so weiter alles nicht mehr funktioniert, weil die Siedlungen auch leer stehen und so weiter und so fort. Also es gibt einen ganzen Katalog eigentlich von Problemen, die wir mit diesen Einfamilienhaussiedlungen haben, seit vielen Jahrzehnten haben, wo wir sagen, seit langem, nee, lass uns nachverdichten, nicht mehr neu versiegeln. Das ist sozusagen die eine Strategie. Im Moment ist ja alles auf den Kopf gestellt, weil wir da sozusagen die Dichte der Städte, was ja so ein Merkmal, ein der wesentlichen Merkmale von Urbanisierung ist, sozusagen konterkarieren, zu sagen, nee, wir dürfen die Dichte nicht haben, wir müssen auf Abstand gehen, was im Prinzip so eine Art Ruralisierung, so eine Entdichtung eigentlich wieder zur Folge hat. Also das zeigt nur ansatzweise so ein bisschen, was diese Komplexität eigentlich auch bedeutet, aber letztendlich glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll und dass sich vor allen Dingen auch das Saarland sozusagen in der Kritik nicht noch weiter so Einfamilienhaussiedlungen zu machen. Weil die Einfamilien hat ja zum Beispiel als Folge die Mobilität, dass ich da ganz stark auf Individualverkehr, also sprich auf Auto angewiesen bin. Weil die kann ich ja habe ja gar nicht die Frequenz, um zu sagen, ÖPNV dafür so eine Einfamilienhaussiedlung aufzubauen. Hat ein Riesenproblem. Das gerade auch im Saarland sozusagen ein ganz großes Problem ist. Ob man das jetzt per Gesetz oder per Richtlinie macht oder das schaffen muss, eine andere Frage. Aber auch die, der Umkehrschluss, das eine der Maßnahmen ist eine Nachverdichtung, zu sagen, okay, ich gehe in die Stadt und setze da jedem Gebäude noch ein Geschoss drauf, ist erfahrungsgemäß auch nicht immer so gut, weil mit dieser Nachrüstungen, da baue ich dann auch Aufzüge rein. Das heißt, da habe ich wieder eigentlich diesen Gentrifizierungsprozess, dass ich die alte Miete verdränge und so weiter. Also es ist eigentlich alles so eine Andeutung, sozusagen, wie komplex das ist, dass man eine Maßnahme so eigentlich, für mich gibt es diese eine Lösung nicht. Es ist leider viel zu komplex, um daraus jetzt zu sagen, ich müsste die eine Sache machen und dann wäre das Problem gelöst.
Hier zeigt sich wieder, wie komplex das Thema Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Lehre in der Architektur ist. Verkürzte Studienzeiten, andere wichtige Inhalte und immer wieder neue Herausforderungen kommen zusammen. Diverse Grundlagen werden vermittelt. Klar ist, um Veränderungen mit Hinblick auf Ziel 11 in der Baubranche herbeizuführen, muss in der Lehre noch mehr auf Anforderungen, die auf ArchitektInnen in der Zukunft zukommen, eingegangen werden. In Austausch treten kann Prozesse verlängern, sie aber auch verbessern. Alle SDGs lassen sich nur als geschlossene Weltgemeinschaft erreichen. Doch wie kann Wissen ausgetauscht werden?
Wir haben mit Alexander Wagner von Engagement Global über Connective Cities gesprochen. Connective Cities ist eine internationale Plattform für Städte, die ihren Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung legt und damit den kommunalen Fachaustausch fördert. Initiiert wurde das Projekt vom Deutschen Städtetag, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, und der Engagement Global Servicestelle Kommunen in der einen Welt. An einigen Beispielen wird Herr Wagner uns erklären, wie so ein Projekt bei Connective Cities aussieht und umgesetzt wird.
Wir hatten schon mal einen Fachaustausch zum Thema Mobilität, nachhaltige Mobilität. Das war ein Thema, was damals von der Stadt Bremen eingebracht wurde. Und da hat unter anderem, also jetzt neben ganz vielen anderen, haben die Städte Belo Horizonte in Brasilien und auch Bangkok in Thailand teilgenommen und Velorizont hat damals die Idee entwickelt, eine Tempo-30-Zone zu installieren, die es so noch nicht gab. Und da haben wir im Nachgang zu einem ersten Treffen in Bremen, wo halt ganz viele Kommunen dabei waren, haben wir noch sozusagen einzelne Fachexperten aus deutschen Kommunen nach Belo Horizonte geschickt, die dort beraten haben. Da mit der Stadtverwaltung in Belo ganz konkret an den Plänen zur Umsetzung für die Tempo-30-Zone gearbeitet haben. Und die Tempo-30-Zone ist dann ein Jahr später eingeweiht worden. Da gibt es ganz schöne Fotos, wie das jetzt aussieht. Und sozusagen ein ähnliches Beispiel in Bangkok, wo es so eine autofreie Zone geben sollte. Ist ein bisschen kleiner geworden letztendlich im Austausch. Das ist eine Straße geworden, aber das führt zu unheimlich viel Resonanz auch in den internationalen Städten, die daran teilnehmen. Also da haben wir zwei Fachexperten nach Bangkok geschickt, sozusagen von Connected Cities aus, als unseren Beitrag für das gemeinsame Lernen. Und da haben die Bangkoker Kollegen von der Stadtverwaltung, ich glaube, das waren bestimmt 100 Leute, also 100 lokale Akteure mobilisiert, die sich dann über 3-4 Tage ausgetauscht haben, zusammen mit den deutschen Experten. Und das hat zwar auch, wir sprechen hier von großen Verwaltungen, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, hat ein bisschen gedauert, aber das ist auch tatsächlich eine Idee, die dann umgesetzt wurde.
Aber die Experten, die kommen jetzt aber nicht zwangsläufig immer aus Deutschland, also die Fachexperten, die dann die 30er-Zone da helfen. Also es könnte auch sein, dass dann irgendwie jemand aus Bangkok oder dass ihr diesen Austausch fördert, dass jemand aus Bangkok theoretisch ein Fachexperte sein könnte für dieses Projekt in Deutschland.
Also so rum auf jeden Fall. Ich würde die Frage gerne zweigeteilt beantworten. Also einmal geht es bei Connected Cities natürlich schon auch darum, der Deutsche Städtetag ist Partner des Projektes, dass einmal deutsche Kommunen ihr Fachwissen auch international einbringen und den Wert setzen und andererseits natürlich auch deutsche Kommunen davon profitieren. Ja, und das merkt man, das ist eine Rückmeldung, die wir immer wieder kriegen, dass die deutschen kommunalen Fachleute auch sehr viel aus dem internationalen Austausch mitnehmen. Es gibt sicherlich Fachbereiche, wo, sage ich jetzt mal, das Interesse an internationalem Input größer ist und Bereiche, wo der Know-how-Transfer eher in Richtung Partnerländer geht. Aber selbst da ist es so, dass durch den internationalen Austausch, dadurch, dass man vielleicht irgendwie versucht zu vermitteln, was man schon an guten Erfahrungen gemacht hat, selbst auch ganz viel über das eigene Handeln lernt. Weiß ich nicht. Also vielleicht das Beispiel der Stadt Leipzig, die mit uns ganz zu Anfang von Connected Cities zusammengearbeitet hat im Bereich Finanzierung, in Stadtentwicklung, im Wohnungsbau. Und die waren ganz interessiert, da auch von Schwellen- und Entwicklungsländern zu lernen, weil da es viel mehr neue, innovative Instrumente gibt, die nicht so stark reguliert ist, häufig, wie das bei uns ist. Und die haben sich das Beispiel genommen von revolvierenden Fonds für den Wohnungsbau aus Dar es Salaam in Tansania, haben sich das dann über Connected Cities auch vor Ort mal anschauen können und haben das dann bei sich auch umgesetzt. Ja, das ist irgendwie ein ganz schönes Beispiel. Aber natürlich geht es auch darum, irgendwie das Wissen, das Know-how deutscher Kommunen für die Entwicklungszusammenarbeit insgesamt so ein bisschen in Wert zu setzen.
Wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Das haben wir den Professor für Architekturtheorie, Herrn Pantle, gefragt.
Ich würde die Antwort eigentlich gar nicht geben wollen, weil sie, glaube ich, tatsächlich, ich setze da viel mehr auf Diversität, dass es verschiedene Modelle gibt, dass es dann nicht das eine Modell gibt von Stadt. Also die gravierende Änderung wird es geben in Frage der Mobilität. Und Mobilität verändern heißt vor allen Dingen auch, dass der öffentliche Raum sich stark verändern wird. Von daher wird der Raum wieder tatsächlich mehr für Menschen da sein. Für Menschen, die langsamer sind, die weniger mit dem Auto unterwegs sind, die Mobilitätstechniken, die Mobilitätselemente wechseln werden, und darauf wird sich auch die Stadt verändern, ganz gravierend. Ich glaube, das ist mal eine große Veränderung, die da stattfinden wird. Viel mehr als, ob die Fassade sah gedämmt ist oder nicht. Ich glaube, das ist der große entscheidende Punkt. Ansonsten hoffe ich sehr auf Diversität und wieder Zurückkehrung des Menschen sozusagen in den urbanen Raum. Weil, glaube ich, tatsächlich die Urbanität mit all ihren Dingen der Heterogenität, des ausdifferenzierenden Programms, das erfahren kann, die räumliche Nähe und so weiter, das ist, glaube ich, tatsächlich, also die Stadt sozusagen wird nicht verschwinden. Ich glaube tatsächlich, sie wird eher wieder gestärkt werden nach Corona, aber sie wird sich gravierend verändern. Aber ich hoffe darauf, dass die Stadt es so nicht geben wird, sondern es wird Städte geben, die hoffentlich divergent sind, unterschiedlich sind und Heterogenität zulassen. Und vor allen Dingen müssen wir auch lernen, auch da haben wir sozusagen eine Schizophrenie, Stadt nicht als etwas Homogenes zu sehen, als etwas Befriedetes. Stadt ist so wie Demokratie ständig im Kampf mit sich selbst, ständig im Wandel. Es ist nichts Statisches. Stadt verändert sich. Das ist das Kennzeichen von Stadt. Das heißt, wenn wir eine neue Stadt denken, wird es nicht die Stadt sein, die dann sozusagen bleibt, sondern sie wird sozusagen immer verändern und immer heterogen sein. Ich glaube, das müssen wir auch noch lernen, und darauf setze ich, darauf hoffe ich und bin gespannt und hoffe, dass ich es noch lange erleben werde, was ich da tue.
Ja, super, danke. Da freue ich mich ein bisschen drauf auf die Stadt. Ja.
Da wir nun am Ende unserer Episode angelangt sind, möchten wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Was wir aus allen Gesprächen mitgenommen haben, ist es, nicht auf die eine Lösung zu hoffen, sei es auf ein Material zu setzen oder auf eine neue Technologie zu warten. Wichtiger wird es sein, das Konzept Stadt an sich neu zu denken und Vororte zu reduzieren, denn diese sind viel problematischer, als es auf den ersten Blick scheint. Die Zersiedlung erfordert eine immense Infrastruktur. Im Gegensatz zur Stadt sind kurze Wege nicht möglich und Mobilität nur durch Individualverkehr machbar. Zudem benötigen Einfamilienhäuser viel Fläche und meist wird die graue Energie und damit die genauere Umweltbilanz gar nicht erst beachtet. Beton soll nur dort verwendet werden, wo es wirklich sinnvoll ist, denn wirklich recyceln kann man den Baustoff nämlich nicht, dies würde aber auch nicht den Konflikt von Zement und Sand lösen, denn Sand ist schon jetzt Mangelware und bei der Gewinnung von Zement werden Unmengen an CO2 ausgestoßen. Materialkreisläufe müssen also mehr durchdacht werden und dies sollte schon im Studium der ArchitektInnen beginnen. Aber nicht dort. Nachhaltigkeit und Ökologie sollten in allen gestalterischen Berufen eine größere Rolle spielen. Vielleicht dient dieser Podcast als gutes Beispiel. Doch was können wir tun? Was kann eine Stadt tun? Wir sollten in Städten mehr Flexibilität zulassen, Patina als etwas Wertvolles sehen und uns an neue Gegebenheiten anpassen. Partizipation und Kooperation werden die Schlüssel sein, denn nur durch den lokalen und globalen Austausch auf Augenhöhe kann auch an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet werden.
In der nächsten Folge werden Fiona, Lilly und Juas über Artenbestände, Landwirtschaft und Politik sprechen.
Dieser Podcast ist eine Zusammenarbeit der Hochschule der Bildenden Künste Saar, dem Netzwerk Entwicklungspolitik des Saarlands und Engagement Global. Unsere Quellen findet ihr auf der Webseite des Radio Dreiklang. Vielen Dank an unsere Interviewpartner Alexander Wagner von SKIW, Michael Wicke von Architects for Future und Ulrich Pandle von der HTW Saar.